Es ist heute unsere sogenannte Weihnachtsepisode. Es ist die Episode, die vor Weihnachten erscheint. Danach hören wir uns erst im neuen Jahr wieder. Aber zum Jahresende habe ich mich dann mal verabredet, mit Falk Schwendicke einen Überblick zu geben über die künstliche Intelligenz in der Zahnmedizin. Zunächst sprechen der Falk, mit dem wir jetzt schon die dritte Aufnahme gemacht haben, über die letzten 2 Jahre. Er ist ja von der Charité Richtung LMU gewechselt, hat da seinen Ruf bekommen und hat da eine ganze Menge aufgebaut. Das skizziert er einmal kurz. Dann sprechen wir über die KI an sich, wie die sich so entwickelt hat und wo sie gerade steht in der Zahnmedizin. Zum Schluss machen wir diesbezüglich noch einen Ausblick und im Zwischenmittelteil sozusagen sprechen wir über die Dinge, die er in den Verbänden in der FDI übernommen hat, was er sich damit erhofft, wie diese Prozesse sich dann auch auf die einzelnen Praxen in Deutschland auswirken können, wie viel Weg da und Wegstrecke da zu gehen ist. Das skizziert mir Falk Schwendicke alles und es ist eine rundum gelungene, schöne Weihnachtsepisode geworden. Ein bisschen unweihnachtlich, wir haben nicht über Weihnachten gesprochen, wir haben es kurz und knackig in der sehr geschätzten, wertgeschätzten Zeit von Falk innerhalb von einer Stunde belassen, deswegen war nicht mehr viel Zeit für links und rechts, aber zum Jahresausgang nochmal ein paar nette Worte. Ich wünsche euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein wundervolles Weihnachtsfest, einen schönen Jahresausgang, einen tollen und gesunden Rutsch ins Jahr 2026. Möge Liebe, Freude, Genügsamkeit und Optimismus für euch für 2026 anstehen und habt bis dahin eine sehr, sehr schöne Zeit. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Und nun auf ins Gespräch. Ja, ein herzliches Willkommen, lieber Falk. Schön, dass du wieder mein Gast bist.
Ja, vielen Dank. Freue mich drauf.
Ja, super, Falk. Das ist ja schon die dritte Episode, die wir zusammen machen. Die erste ist viele Jahre her. Ich glaube, 5 Jahre müsste es her sein. Da warst du noch an der Charité. Da warst du gerade am Wechsel nach München. Und jetzt bist du schon 2 Jahre in München. Und da wollte ich eigentlich auch direkt mal starten. Hol mal unsere Hörerinnen und Hörer, die sozusagen die Augen links und rechts abgebunden haben und sonst nicht die ZM und sonstiges lesen, mal ab. Was hast du die letzten 2 Jahre gemacht? Wie hast du dich in München eingelebt? Wie gestaltest du das alles? Und ja, gib einfach mal ein Update zu deiner Person, das würde uns sehr freuen.
Ja, vielen Dank. Ja, der Wechsel nach München, der hat Spaß gemacht. Das war ja auch ein bisschen die Hoffnung. Mir ging es ja in Berlin auch nicht schlecht. Insofern hoffte man ja darauf, dass man da noch mehr umsetzen kann. Die Abteilung ist ja auch etwas anders gestrickt. In Berlin war es ja wirklich mit einem sehr genauen Fokus auf eben digitale Diagnostik und Versorgungsforschung. Jetzt mittlerweile ist es ja unter anderem auch wieder die klassische Zahnerhaltung, also eben die restaurative Zahnerhaltung, Materialaspekte, aber auch die Parodontologie und die Endodontie beispielsweise sind wieder bei mir mehr Schwerpunkte geworden, auch in der Forschung. Und natürlich das Team in München ist ein ganz anderes, ist deutlich größer die Klinik. Wir sind ja als Münchner Zahnklinik die größte Zahnklinik in Deutschland, weil wir auch die meisten Studenten betreuen. Und wir sind momentan so 100, 110 Leute ungefähr in der Zahnerhaltung. Wir haben auch einen neuen Namen mittlerweile, Zahnerhaltung, Parodontologie und digitale Zahnerkunde. Das hat mich sehr gefreut, dass man das umsetzen konnte, weil das ja schon ein Schwerpunkt von mir ist. Und ich gesagt habe, wenn, dann hätte ich den auch ganz gerne im Kliniknamen. Und wir haben in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viel dort natürlich angepackt. Was ja klar ist, wenn man da neu hinkommt, hat man selber eigene Vorstellungen, die man umsetzen will. Wir haben ein KI-Center, das Munich Dental AI Center gegründet, den ganzen Bereich Datenwissenschaft wieder aufgebaut, also das schon aus Berlin ein Stück weit mitgebracht. Die Strukturierung der Klinik natürlich nach langen Jahren durch Rainer Ticke geführt, der war ja über 30 Jahre da, die letzten Jahre davon als Dekan. Da haben wir jetzt verschiedene Veränderungen vorgenommen, 4 digitale Infrastruktur eingezogen und sind jetzt auch weiter noch dabei, uns zu modernisieren, zum Beispiel auch in der Lehre. Wir haben in der Forschung ein paar neue Akzente gesetzt und ja, für mich persönlich war das ein guter Move, also ich freue mich darüber. Die Rahmenbedingungen sind auch in München nicht mehr so, wie sie mal waren. Das ist ganz logisch, da kann sich selbst das wohlhabende Bayern nicht ganz von abkoppeln. Aber ich glaube, insgesamt geht es uns doch noch wirklich sehr, sehr gut und wir versuchen viel dort mitzuwirken und auch im Klinikum zu unterstützen, wo wir können. Parallel dazu hat sich einiges bei mir beruflich getan, was so die internationalen Aspekte angeht. Ich bin bei der FDI mehr unterwegs, habe beim Netzwerk Versorgungsforschung die Sprecherschaft für die Zahnmedizin übernommen. Und ich bin für die FDI im nächsten Jahr für den World Dental Congress zuständig. Das freut mich natürlich ganz besonders. Das ist relativ viel Arbeit. Der ist in Prag, also gar nicht so sehr weit weg, im September. Und da hoffe ich natürlich auch, dass vielleicht der ein oder andere Zuhörer dahin kommt. Wir haben, glaube ich, ein ziemlich gutes Programm zusammengestellt. Die Tschechen waren ganz ambitioniert, die haben die O2 Arena gemietet dort. Also es muss voll werden, sonst sieht es komisch aus.
Okay. Die kenne ich nur von irgendwelchen Konzerten oder irgendwelchen Hallenmasters oder so. Okay, ambitioniert. Das klingt jetzt nicht eine Langeweile, was du mir jetzt hier erzählst. Und wenn man jetzt mal die Zeitung aufschlägt, dann wird man ja darauf aufmerksam, dass du sehr, sehr viel auch noch publizierst. Aber auch dahinter steckt ja auch eine ganze Menge an Forschung. Jetzt habe ich in der aktuellen ZM-Ausgabe, habe ich beispielsweise, und da wollte ich direkt mal mit einsteigen, einen Überblick gesehen von KI-Systemen zur Sprachbefundung, ne, oder Sprachdokumentation besser gesagt, die ihr miteinander verglichen habt. Das Thema und das Feld, das finde ich jetzt aktuell sehr, sehr spannend, weil es, glaube ich, sehr barrierefrei, wenn es denn fehlerfrei läuft, schon einer der ganz großen Painpoints der Zahnärzteschaft nehmen könnte. Deswegen will ich gar nicht so viel drum herum reden. Gib mir doch mal ein Überblick über den aktuellen Stand, also den groben aktuellen Stand der Sprachdokumentation und noch deine Einschätzung, auch versehen vielleicht mit einem Zeithorizont, wo du sagst, dass die, was weiß ich, 8-Mann-Praxis das auch ja, mit gegebener Zuverlässigkeit einsetzen kann.
Ja, das ist natürlich ein Feld, was ungemein dynamisch war, die Sprachverarbeitung im Bereich KI. Das mit den Bildern, Bildverarbeitung war so die letzten 10 Jahre und so seit 2, 3 Jahren ist die Sprachverarbeitung das große Ding. Spätestens seit ChatGPT hat es jeder verstanden. Und wir sehen das jetzt auch, dass es ungemein viel bewegend bei der letzten IDS schon gab und seitdem noch mehr Beschleunigung. Das kann verschiedene Anwendungsformen haben. Das, was ein Punkt ist, ist zum Beispiel am Frontdesk, die Telefonistin. Wir haben das Fachpersonal schlicht und ergreifend ja teilweise überhaupt nicht mehr. Das hast du eben doch angesprochen, Painpoints in der Zahnmedizin. Und da ein gutes Tool zu haben, was nicht auf dem Level wie der Lufthansa-Chatbot performt, sondern wirklich eben fast menschlich, verlinkt über eine Schnittstelle oder direkt integriert ins Patientenmanagementsystem. Und ich rufe da an und kann mit dem Ding wirklich sprechen. Das ist etwas, was jetzt schon geht. Die Tools sind enorm beeindruckend, was so die Interaktion angeht. Den kann man erzählen, ich bin nächste Woche im Urlaub oder ich kann da nicht, weil mein Hamster bonert oder so. Und dann sagt er, sie haben einen Hamster oder sie fahren in den Urlaub und diskutieren mit dir. Und dann gehen die wirklich in das System rein, ins Patientenmanagementsystem, gucken nach freien Terminen und so weiter. Also das ist schon toll und ich kenne Praxen, die dadurch wirklich ihre gesamten Probleme, was den Fachkräftemangel angeht, gelöst haben. Also gestern hat gerade jemand von einer kieferorthopädischen Praxis berichtet, die nur noch im Zimmer Personal hat und ansonsten draußen ist dann mal ab und an einer, der die Patienten setzt und vielleicht eine Karte einliest, aber die ganze Telefonie und Kommunikation wird dort übernommen. Der andere Aspekt ist die Dokumentation im Sprechzimmer. Auch die Tools funktionieren gut, die hören dann halt die ganze Zeit zu. Strukturieren diesen Text im Nachgang, können damit die Anamnese, den Befund, aber auch die Therapieplanung und Durchführung dokumentieren. Im Übrigen auch wahrscheinlich umfänglicher und rechtssicherer, als wir das mit unseren Akten können. Und teilweise auch schon, das ist jetzt noch vielleicht eher in den Kinderschuhen, Gebührenpositionen daran klemmen. Das heißt also auch die gesamte Abrechnung mit automatisieren. Und das sind so die großen Bausteine und dazwischen ist dann so ganz viel Kleinkram wie Briefe schreiben oder Arbeitszeugnisse schreiben oder irgendwelche Überweisungen schreiben oder sonst was. Bei uns im Krankenhaus ist Entlassbriefe so ein Riesenthema. Kann man sich ja vorstellen, wenn eine große OP stattgefunden hat, da schreiben die Ärzte 2, 3, 4 Stunden an solchen Entlassbriefen. Das kann alles automatisiert werden.
Wie ist deine Erfahrung? Also ich habe verstanden, wie es den Empfang entlasten kann. Und ich glaube, da muss man ja auch nichts Spezifisches für die Zahnmedizin entwickeln. Terminvergabe ist in jeder Arztpraxis ähnlich, ja, und ist darüber hinaus ja auch, ja, bei, ich meine, allen Dienstleistungsgewerken, wenn man so will, ist sie ja ähnlich. Das heißt, ich glaube, da gibt es große Player, die da sehr viel Geld investieren, um das möglichst reibungslos zu machen. Aber in der spezifischeren Dokumentation der Behandlung ist ja eine gewisse Einzigartigkeit in der Zahnmedizin. Das heißt, da wird kein SAP, ChatGPT, Oracle, wie auch immer sie alle heißen, ne? Also wird spezifischer für die Zahnmedizin programmieren. Das kann ich mir zumindest jetzt an diesem frühen Status von künstlicher Intelligenz nicht vorstellen. Und da interessiert mich deine Einschätzung. Ich dokumentiere jetzt so einen Arztbrief oder so eine Befundung. Wenn man jetzt mal eine gewisse Statistik dran legt und sagt, man macht das 100 Mal. Wenn ich das 100 Mal mache, wie ist dann meine Treffgenauigkeit, meine Güte dessen, was ich an Fachtermini dort einspreche, aus deiner Sicht?
Also die Systeme sind natürlich, die speziellen zahnmedizinischen Anwendungen, sind natürlich genau darauf trainiert. Das heißt, man wie die genau gebaut worden sind, wissen die Hersteller nur, aber das Übliche ist, man nimmt ein vorhandenes Modell, das könnte jetzt irgendein Sprachmodell wie ChatGPT sein, und trainiert es dann nach auf zahnmedizinischen Jargon und Terminologie. Und das funktioniert doch schon relativ gut. Das gibt natürlich immer so mit den Flächen und so weiter, da gibt es mal kleine Verrisse, dass das System dann doch das nicht ganz genau hinkriegt. Aber insgesamt würde ich sagen, 95%, 90% irgendwo in der Drehe des Textes kann man dann auch schon vollautomatisiert übernehmen. Also es ist nicht so, dass man das jetzt alles korrigieren muss und dann genauso lange sitzt, sondern die sind jetzt schon so, dass sie uns Zeit abnehmen, die Systeme. Und das Einzige, was für die Patienten und den Behandler dann wichtig ist, der muss natürlich seinen Arbeitsablauf im Sprechzimmer umstellen, weil ich erzähle ja plötzlich so viel. Der Patient denkt wahrscheinlich, was ist mit dem los? Hat er jetzt irgendwie was Falsches gefrühstückt? Weil ich ja alles, was ich tue, verbalisieren muss, weil es ansonsten ja das System nicht hören kann. Und ich muss den Patienten eben aufklären darüber. Das heißt also, der muss dann auch entsprechende Dokumente unterschreiben. Aber ich würde das so einschätzen, die sind heute schon so gut, dass sie auch absolut nützlich sind.
Ein Bild, was ich mir da immer mache, ist, manchmal wird sich über die künstliche Intelligenz ein klein wenig lächerlich gemacht. Da werden zum Beispiel irgendwelche Dinge nicht genau wiedergegeben. Ne? Also irgendwie wird vielleicht mal die Jahreszahl verrutscht oder es wird vielleicht mal irgendwie eine gotische Vase in die Ming-Dynastie irgendwie versetzt und wird gesagt, okay, KI kann es nicht, ne? Die sind zu ungenau. Das jetzt mal auf die Zahnmedizin übersetzt, muss man doch eigentlich auch den normalen Chefarzt und die normale Ersthelferin oder die Erstmitarbeiterin, die die Dokumentation macht, ja eigentlich auch dagegen setzen, muss sagen, okay, wenn ich auf der einen Seite ChatGPT mit einem Historiker vergleiche, muss ich sagen, okay, wer kann es bis zu einem gewissen Grad genauer, ne, oder zum normalen Menschen, wer kann es genauer, und das jetzt hier übertragen. Das, was eigentlich so an handschriftlichen Notizen oder an den Sachen, die der Zahnarzt, Zahnärztin an die Mitarbeiterin übergibt, die dann dokumentiert ist, eigentlich muss man das ja in dieser Genauigkeitsebene vergleichen, ja? Und 90% sind richtig, aber wie, ne? Du hast gesagt, 90% sind richtig, aber wie viel richtig ist der Mensch? Ist er vielleicht nur bei 60%? Ist er vielleicht bei 98%? Denn meine These auf der anderen Seite, um das mal zu verbildlichen, ist, ich glaube, wenn man sagt, okay, die haben die Vase in die falsche Dynastie gepackt, dann kann man sagen, okay, 999 von 1000 Menschen würden diese Vase in die falsche Dynastie packen, weil es einfach nicht das Wissen ist, was man dann irgendwie so hergreifen kann. Kannst du das gleiche Phänomen auch dort betrachten, und ist es auch genauso, dass man eigentlich von der künstlichen Intelligenz nichts anderes als die 100%ige Korrektheit erwartet, obwohl sie es eigentlich nicht bringen kann und obwohl der Mensch es per se ja eigentlich auch überhaupt weit von entfernt ist, das zu tun?
Ja, also ich glaube, gerade der letztere Punkt ist natürlich ein wichtiger, dass man sagt, na Moment, wie gut sind wir denn? Und wir wissen, dass Übertragungsfehler oder ich dokumentiere abends oder am nächsten Tag, was ich am Tag davor gemacht habe und so weiter. Da passieren Fehler. Das ist ganz normal und da sind wir nicht bei 100%. Ob wir jetzt bei 60 sind, weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind irgendwo auch bei 95 oder sowas. Ich glaube aber gar nicht, dass das Entscheidende nur ist. Die Genauigkeit ist bei dem Thema das eine. Das andere ist wirklich, was an Arbeit nehme ich denn dem Menschen ab oder weg oder wie auch immer man das bezeichnen will. Und das ist ja Arbeit, für den wir momentan schlicht und ergreifend oft niemanden haben. Das heißt also, es ist Arbeit, die entweder gemacht wird durch die KI oder irgendwann gar nicht mehr gemacht wird. Ja, oder der Zahnarzt selbst muss es on top auf seine praktische Tätigkeit machen. Und ich glaube, den Aspekt muss man mehr betrachten. Welche Ressourcen spare ich ein, dadurch, dass ich diese KI habe? Was kann ich mit den Ressourcen derzeit anderes machen? Und vielleicht muss ich sogar nochmal durchgehen und korrigieren. Das kostet mich dann vielleicht statt 10 Minuten Dokumentation pro Patientenfall, 2 Minuten Korrekturzeit, habe ich 8 Minuten gewonnen. Ich glaube, unter der Perspektive muss man es viel, viel eher noch betrachten.
Das ist sehr klug, denn die andere Perspektive kann ich eigentlich gar nicht genau fassen. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Wer kann von sich sagen, dass er das zu einer richtigen 100%igen Sicherheit ins System reinbringt? Das sind doch viel zu viele Sollbruchstellen, ja? Nur meine Erwartung, also in das, was ich mit meinen Praxen mache oder wenn wir Systeme einführen, und wir haben schon, ein paar hundert Praxen haben wir schon Systeme eingeführt, aber auch wieder rausgenommen, weil wir ja alle so ein bisschen im Try and Error Übergangszeit des gerade sind. Ich sehe immer wieder, dass die Erwartungshaltung ist 100% korrekt oder gar nicht, ja. Aber eigentlich darf man es nicht so sehen. Das war ein sehr guter Punkt von dir. Eigentlich darf man es nicht so sehen, denn eigentlich muss man es so sehen, selbst wenn es nicht 100% korrekt ist, was die KI da macht, es würde sonst keiner machen oder es würde sonst einfach, die Ressourcen sind einfach schlicht und weg und ergreifend gar nicht mehr da. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, ja.
Genau. Also ich glaube, was wichtig ist, ist wirklich, dass man sagt, okay, es gibt einen bestimmten Punkt, ab dem die Nützlichkeit gegeben ist. Wenn es natürlich nur falsches Zeugs produziert. Also ich mein Beispiel ist immer der Google Translator von vor 10 Jahren. Den konnte man ja quasi nicht nutzen. Den konnte man sich auch sparen, weil der grauenhaft war. Mittlerweile sind die Dinger auch nicht perfekt. Okay, sie sind nah dran an perfekt, wenn man ehrlich ist. Aber nehmen wir mal ChatGPT vor 2 Jahren oder so. Dann war das auch so 95, 97%. Genau. War das schon nützlich? Ja, na klar, weil es mir total viel Zeit abgenommen hat. Meine einzige Aufgabe war jetzt ja nur noch zu lesen und 3 Wörter zu korrigieren und nicht mehr den kompletten Text handschriftlich zu übersetzen und dann einzutippen. Und so ähnlich ist es bei dem Thema auch.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy.de. Nochmal www.opti-academy.de. Nee, das ist ein guter Punkt. Jetzt hast du ja schon die Chronologie so ein bisschen abgerissen. Erst, und das war ja auch zum Beispiel unser Eröffnungspodcast vor 5 Jahren, da haben wir uns über Bildgebungssysteme unterhalten. Wir wissen ja, dass seit vielen, vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten wird künstliche Intelligenz angesetzt. Ein Hype-Thema ist es vor 4, 5 Jahren geworden. Ne? Also so viel müssen wir jetzt ja auch mal klarstellen. Bildgebung sind wir nahezu dran an perfekt. Dann ist es jetzt die Sprache. Was mir jetzt auffällt und dazu auch mal eine Frage an dich. Mir fällt auf, dass die Zahnarztpraxen regelmäßig sehr viele Inhalte für sich als Praxen jetzt schon mit künstlicher Intelligenz erstellen. Ich nehme zum Beispiel mal die Praxisprozesse, das Qualitätsmanagement. Ich schematisiere das mal wie folgt. Erstelle mir für meine Abläufe in der Chirurgie mit den und den Behandlungsarten originaltypische Abläufe und bringe sie in Handlungsanweisungen, Checklisten, ne? So, und dann habe ich dann sozusagen innerhalb von einem halben Tag habe ich ein, wenn ich das ein bisschen prompte, habe ich ein zusammengestelltes QM-Handbuch für meine Praxis. Was ich jetzt aber erlebe ist, und das ist der zweite Schritt, der dann versucht wird zu machen, ich erlebe, dass das dann benutzt wird, dass das sozusagen als das Soll angenommen wird der Praxis, also Soll gleich ist angenommen wird und dass darauf versucht wird zu optimieren. Das heißt, dass man sagt, okay, das Handbuch, was die KI dann erstellt hat, da frage ich die KI, liebe KI, bitte gebe mir die 3 Prozesse, wo ich die meisten Möglichkeiten habe, Effizienzen zu heben und strukturiere sie mir mal runter. Und da ist meine Frage, das ist doch so eine Art Dateninzest, wenn mir die KI meine Abläufe erstellt, die eigentlich gar nicht meine Abläufe sind, sondern irgendwie originaltypische Abläufe und dann frage ich die KI, was kann ich da besser machen? Das erlebe ich jetzt in, ich würde sagen, 9 von 10 Praxen, dass sie so arbeiten und ich sage da immer, okay, so ein Projekt kann eigentlich nur scheitern oder es ist zwar viel Text, der erstellt wird, aber das ist sehr viel Datenmüll, weil das kein Text ist, der gebraucht wird. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, also ich bin ja Praktiker, ich komme aus der Praxis. Ich sehe, dass die Systeme so verwendet werden und ich habe nicht die Meinung, dass das eine kluge Verwendung von AI ist. Würdest du das so bestätigen? Siehst du das anders oder würdest du sagen, okay, diese Kröte muss man schlucken, um die Leute an KI ranzuführen? Oder wie würdest du das aus deiner Sicht, ja, als, ja, wie gesagt, der in der Forschung da ja unterwegs ist, wie würdest du diese Verwendung und diesen Approach da bewerten?
Ja, also das sind 2 Seiten der Medaille. Erstens, das zu nutzen dafür ist erstmal gar nicht verkehrt. Muss sich keiner hinsetzen, sich das Rad nochmal neu erfinden. Was man tun muss, und da linkt es dann auch in die Forschung hinein, ist, man muss es am Ende zu seinem machen. Man kann das nicht nehmen und jetzt sagen, so ist es jetzt, sondern es muss dann natürlich auch zu der Praxis passen. Es muss funktionieren. Natürlich sind die Sachen vielleicht auch ein bisschen hypertroph, die da geschrieben werden, weil die KI hat ja jetzt keinen Schmerz damit, ein bisschen mehr zu schreiben. Die denkt sich, das ist halt bei Bei einem großen Unternehmen sieht so ein QM-Handbuch halt so aus, dann stülpe ich das auch über so eine Zahnarztpraxis drüber. Aber an sich ist die Idee, das zu nehmen, um vielleicht Ideen zu gewinnen, wie das aussehen kann und auch eine gewisse Struktur und so weiter, ja nicht schlecht. Aber dann eben die Aufforderung, wie auch bei jedem Paper, das man schreibt, wenn du ein KI benutzt, sag es erstens, muss man jetzt beim QM-Handbuch nicht sagen, aber beim Paper. Und zweitens, mach es danach zu deinem. Also wir sehen das in der bei den Journals zum Beispiel ganz, ganz massiv. Die Leute sagen es nicht, aber wir haben keine Paper mehr, die eingereicht werden, zum Beispiel beim Journal of Dental Research, die noch schlecht geschrieben sind. Vor 3-4 Jahren konnte man teilweise, ist natürlich unfair, aber teilweise die Qualität des Papers auch am Schreibstil und wie das aufgebaut war und so weiter erkennen. Das gibt's so nicht mehr, weil jeder kann heute schön schreiben. Der schreibt erst, wie er immer geschrieben hat, gibt das der KI und dann wird's schön. Und das ist die zweite Seite der Medaille und auch die Schwierigkeit, dass natürlich diese Tools an vielen Stellen, jetzt wieder nicht bei der Praxis und dem QM, aber zum Beispiel in der Forschung, zu einer totalen Inflation an Text und Daten führen, weil sie uns ja unglaublich effizient machen. Ich kann mit einem KI-Tool theoretisch am Tag wahrscheinlich 5 deutsche Paper schreiben und die in die Welt blasen. Die sind dann alle nicht von mir, die haben auch alle wahrscheinlich begrenzten Neuigkeitswert, weil irgendwann das ja irgendwie sich immer wieder doppelt. Aber ich bin ungemein effizient und da stellt sich nachher die Frage, wer soll denn das alles lesen? Also wir sind an einem Punkt, wo diese Effizienz dann nicht unbedingt in eine höhere Nützlichkeit, in einen höheren Erkenntnisgewinn oder sowas überführt wird.
Ja, das sehe ich 100% auch so. Und ich denke auch, das, was ich immer versuche, in den Praxen zu sagen, ist, ihr sitzt auf Erstdaten und diese Erstdaten, die sind wertvoll. Und dann müsst ihr euch wirklich die Zeit nehmen, auch gern mit KI-Hilfe, das, was ihr macht, genau zu beschreiben, dass ihr genaue Prozesse habt und dass die quasi das, was ihr digital abgebildet habt, niedergeschrieben, dass es auch der Tatsächlichkeit entspricht und nicht irgendwelchen Märchenschlössern, weil es euch dann die KI, sagt ihr, dann seid ihr alle sonst ganz schnell enttäuscht, weil die KI euch nichts gebracht hat, ja, oder nicht das gebracht hat, was die Presse schreibt, was sie euch bringen könnte an Effizienz. Und ich glaube, man wird auch, das, was du sagst, der zweite Punkt, wahnsinnig wichtig, man wird ja totgeschlagen mit Sachen, man wird ja komplett überfordert. Ich werde auch in meiner Domain überfordert mit Sachen, mit neuen Konzepten, die ich jetzt sehe. Jeder hat ein neues Konzept ausprobiert. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren dabei und ich muss sagen, fair enough, es gibt mehrere Wege nach Rom. Aber es ist nicht so, dass es in den letzten 1,5 Jahren jetzt auf einmal 7 neue Möglichkeiten zur Gründung gibt oder zu was auch immer, die auf einmal dazu führen, dass man statt 300.000 Gewinn eine Million Gewinn hat. Das ist ehrlich gesagt auch eine Erwartungshaltung, die dummes Zeug ist, ja. Das ist so nicht. Letzter Punkt dazu zu dem Fachlichen, was ich immer noch mal sehe und hilf mir da weiter. Ich glaube immer noch, dass in der Übersetzung Probleme sind. Das heißt, wenn ich jetzt auf Deutsch prompte, was Deutsches eingebe, habe ich insbesondere bei ChatGPT, bei Claude vielleicht ein bisschen weniger, habe ich immer das Gefühl, die Rechenmaschine übersetzt es hier erstmal auf Englisch. Auf Englisch wird die KI trainiert und es wird dann quasi auf Englisch das Ergebnis gemacht und dann wird es wieder übersetzt auf Deutsch und ich sehe immer wieder dort Punkte. Siehst du die auch in der Termini, in der Fachspezifika, das, was du gesehen hast?
Jein. Also natürlich ist es so, dass das erstens in unserem Feld nochmal ein bisschen anders ist, weil es wenig Texte gibt. Diese Maschinen haben ja nichts anderes getan, außer ganz viel Text gelesen und gelernt. Und wenn ich jetzt eine Disziplin habe, wo viel geschrieben wird, ich sage jetzt mal Recht, also Jura, das lernt sich ganz prima, weil das beruht ja nur auf Texten und außerdem gibt es ohne Ende Texte, die alle auch noch öffentlich zugänglich sind, die ganzen Gerichtsurteile und so weiter. Und das ist natürlich bei der Zahnmedizin anders. Wir sind ein kleines Fach, es gibt wenig Texte, vieles ist noch in Büchern oder hinter Paywalls und so weiter. Das macht natürlich einen gewissen Impact. Und wir wissen, dass diese Systeme jetzt bei unseren Fragestellungen teilweise schlechter sind als zum Beispiel, um bei dem zu bleiben, in der Juristerei oder in anderen sehr, sehr textlastigen Disziplinen. Ich glaube aber trotzdem, dass die Genauigkeit mittlerweile schon relativ hoch ist und wie gesagt recht nützlich. Ich kenne das auch, was du beschreibst. Ich finde den Stil dieser Chatbots teilweise nicht schön. Also sie schreiben mir mitunter zu schwülstig oder auch so, ja, ein bisschen künstlich. Immer dieses Bullet-Pointige. Es wird immer alles in Bullet Points gemacht und so weiter. Das kann man aber ja abstellen. Man kann dem Ding ja sagen, mach jetzt mal bitte keine Bullet Points und schreib das mal ein bisschen anders und so weiter. Also man muss ich auch da natürlich einen gewissen Modus, wie ich mit diesen Teilen umgehe, überlegen. Und zum Schluss gilt dann das, was ich wieder gesagt habe. Ich muss es zum Schluss natürlich zu meinem machen und idealerweise mache ich es auch nicht in Blaue hinein, sondern habe auch a priori schon eine Vorstellung, was ich haben will. Und dann wird das auch gut, weil umso mehr ich dem ja vorne weggebe, umso reicher der Inhalt bei den Prompten ist, umso mehr kommt hinten auch raus. Wir lernen ja auch teilweise wirklich gerade erst mit diesen Dingen umzugehen. Es gibt ja verschiedene Prompting-Strategien, so wie Chain of Reasoning und so weiter. Aber Wir sind noch gar nicht sicher, ob die immer funktionieren für jedes Problem und so weiter. Und das ist eine interessante Wissenschaft, dass wir diese Technologie während des laufenden Betriebes quasi erst kennenlernen.
Ja, spannend. Da sind wir gleich ins Inhaltliche abgedriftet. Aber das war ja auch mein Plan. Ich habe ja so brennende Fragen. Aber nächstes Thema ist für mich, was mich wahnsinnig interessiert, was so deine Ziele als dieser Vice Chair der FTI, und da bist du ja schon seit Jahren, bist du ja für die KI zuständig, aber was ist jetzt das Ziel mit diesem neuen Posten? Was willst du in die Zahnärztelandschaft reinbringen? Willst du die Wissenschaft da irgendwie helfen, sich da zu entwickeln? Oder was sind so das, was du dir so gerne Bullet Points oder wie auch immer, was hast du dir da vorgenommen, was da gemacht werden sollte?
Ich bin ja kein Chatbot, deshalb mache ich es mal nicht in Bullet Points. Also das eine ist, dass ich glaube, dass das Wissenschaftskomitee bei der FTI, und wie du schon sagst, ich bin jetzt 4 Jahre dabei, war auch schon vorher für die KI zuständig, aber jetzt 4 Jahre in diesem Wissenschaftskomitee, dass das ein ganz wichtiges Komitee ist. Die FTI, die Weltzahnärzteorganisation, hat ja verschiedene Komitees. Und ich glaube, dass wir immer wieder auch pushen müssen für Wissenschaft. Das fiel mir jetzt, war vor ein paar Tagen in Harvard für ein KI-Symposium. Und da waren auch Hersteller und so weiter. Und da fällt mir das immer auf, dass dann ganz schnell auch gesagt wird, ach, brauchen wir das denn jetzt mit dieser Wissenschaft? Das geht jetzt alles so schnell mit der Technologie zum Beispiel. Das müssen wir jetzt rein in die Welt bringen und danach können wir meinetwegen diese komischen Forschungsdinger machen. Ich glaube, dass das ein falscher Ansatz ist. Wir sollten uns natürlich überlegen, dass vielleicht Forschung sich auch verändern muss und adaptieren muss an solche Dynamiken wie KI. Da geht vielleicht der normale Prozess in der Tat nicht mehr. Aber das jetzt alles wegzuwerfen, was wir über 30 Jahre uns erarbeitet haben in evidenzbasierter Medizin, auch wenn das so ein bisschen für viele Praktiker ein Kampfwort ist, das sollten wir nicht tun. Wir müssen überlegen, wie machen wir das praktisch, wie machen wir es schnell genug. Aber die Frage, sind wir ein wissenschaftlich geprägter Beruf oder nicht? Und ist Wissenschaft eine unserer Leitschnüre zusammen mit Patientenzentriertheit und so weiter und unserer eigenen Expertise? Die sollten wir ganz, ganz klar mit Ja beantworten können. Und ich finde das teilweise ein bisschen sehr leichtfertig, wie dann gesagt wird, unser Berufsstand, der macht das jetzt eben ganz praktisch und angewandt und so weiter. Und nein, wir brauchen den akademischen Hintergrund. Und das ist eine der Dinge, die ich bei der FTI ganz, ganz stark auch weiter voranbringen will.
Mündet das auch in nationalen Initiativen? Also das heißt, wenn man in der FTI ja irgendwie so ein Paper vorbereitet hat oder irgendwie so einen Ablauf, merkst du, dass man das so an die Landesorganisation übergeben kann und dass das dann auch, ich sag mal so, an der Basis dann irgendwie anfängt gelebt oder geerntet zu werden?
Es ist natürlich ein langer Prozess. Die FTI ist ja international, sie ist weit weg von der Einzelpraxis. Da sind zwar auch viele Praktiker, also ist ja nicht die IADR, also unsere Wissenschaftsorganisation, sondern wirklich die Weltzahnärzteorganisation, und die Vorsitzenden sind eben praktische Zahnärzte ganz oft. Der Translationshebel ist ja dann oft die Kammer oder der Chief Dental Officer des jeweiligen Landes, und je nach Land kommt dann mehr oder weniger an. Wir schreiben ja regelmäßig, und da ist das Wissenschaftskomitee ja auch ganz vorne mit dabei, sogenannte Policy Statements, über die dann auch abgestimmt wird bei der Generalversammlung. Und je nachdem, was da drin steht, merkt man schon, dass das eine gewisse Brisanz hat, weil entweder man damit politisch dann im nationalen Bereich operieren kann oder Sorge hat, dass andere damit operieren und die eigenen Interessen da irgendwie verletzt werden. Deshalb glaube ich schon, dass es nicht egal ist. Würde ich jetzt sagen, dass alles, was die FDI produziert, weltbewegend ist? Nein. Auch da muss man sich teilweise natürlich fragen, brauchen wir das eine oder andere? Ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber mitunter ist ja weniger auch mehr.
Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man da etwas ermittelt und das sozusagen versucht, in die großen Medizinmärkte, insbesondere wahrscheinlich USA, UK, Deutschland, Europa zu bringen, dass es dann ja auch immer noch die lokale Gesetzgebung gibt, die da sicherlich noch das eine oder andere an Einschränkungen, an Datenschutzthemen hat. Ne? Also das ist auch noch etwas, was ich gerne gleich mit dir besprechen würde. Dann an zum Beispiel, wenn wir bei der Spracheingabe der Befundung sind und die Überführung in Abrechnungskennziffern, selbst wenn das perfekt läuft, darf man das überhaupt so? Ne? Spricht da nicht irgendetwas dagegen? Das ist ja die Maschine, gleich eine Verlinkung. Letztendlich ist es ja eine Verlinkung. Ne? Von Sprache zu einer Abrechnung, ist das dann so gewollt oder ist das dann überhaupt in den Landesgesetzen so vorgesehen? Da stelle ich mir dann noch große Hürden vor. Das heißt, kann man sich das so vorstellen, das Bild? Also der Baum ist 10 Meter hoch, ihr sammelt erstmal die Nuss von den 10 Metern runter, bringt sie runter ins Körbchen, aber dann muss dieses Körbchen auch noch irgendwie reingebracht werden, die Nuss getrocknet werden und dann geknackt werden, bis sie dann irgendwo mal an dem Adventstisch sitzt und gegessen werden kann. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, im Endeffekt natürlich schon, weil die FDI, wir achten ja auch darauf, dass es muss so generisch sein, dass es nicht irgendwo nicht passt, dass man sagt, ne, das kann ich hier gar nicht anwenden in meinem Land. Was spinnen die jetzt? Und das machen ja die Mitgliedsländer dann auch. Das geht ja dann, das ist ein Prozess, wirklich ein politischer Prozess durch X-Committees und dann Council und so weiter. Also bis das dann publiziert wird bei der FDI, haben da ja mindestens 50 bis 100 Leute drauf geguckt. Und genau das ist dann das Ergebnis. Ja, es ist dann nur der Baum und vielleicht die Nüsse werden abgeerntet, aber wie man die dann nachher in einem Kuchen zubereitet oder so, das machen die Länder dann schon selbst. Und das ist ja umgekehrt auch ein bisschen die Kritik, das habe ich eben schon gesagt, die sind natürlich nach so einem Prozess diese Paper auch ein Stück weit, ich will nicht sagen weichgewaschen, aber schon konsensualisiert. Also, dass man da jetzt wahnsinnig viel Widerspruch noch mit erregen wird, das ist ganz, ganz selten der Fall.
Ja, okay. So beobachte ich das auch ein bisschen. Wer ist derjenige oder die Organisation, die das, was du da mit deinem Team erarbeitest, in Deutschland denn sozusagen auf die Straße bringt?
Also die sich am meisten angesprochen fühlen, sicherlich sind die Kammern, also vor allen Dingen die Bundeszernisse-Kammer, die ja auch eben Delegierte bei der FDI schickt und das ja auch entsprechend unterstützt. Und da ist auch der engste Kontakt. Ich bin ja auch Teil der deutschen Delegation dort. Das heißt also, ich darf dann auch mitstimmen. Und das ist schon ein witziger Prozess, weil das ja wirklich das Weltzahnnetze-Parlament dann ist. Und man kommt sich wirklich so vor, als wenn man im EU-Parlament oder im Bundestag sitzt. Das sind dann ja auch immer Haufen Leute, riesige Säle und dann kriegt man irgendwelche Abstimmungsdinger in die Hand und muss dann da drücken und so. Also das ist am Anfang schon so, dass man denkt, ah, das ist ja eigenwillig. Aber genau, die Kammern sind dann auch zuständig für die Umsetzung. Natürlich werden aber die Dokumente, die die FDI schreibt, auch von anderen politischen Playern genutzt. Das kann genauso auch die KZV nutzen. Oder wenn da was drinsteht, was zum Beispiel für die Krankenkassen gut ist, werden das auch die Krankenkassen nutzen oder die Gesundheitsministerin. Also das ist nicht so, dass das jetzt irgendjemand nur zusteht, aber der Haupttranslationshebel sind die Kammern und die Bundeszahnärztekammer vor allen Dingen.
Ja, nee, okay. Der nächste Punkt, der mich interessiert, den hatte ich auch schon gerade mal so angetriggert, ist das Thema Datenschutz und KI. Als kleine Vorgeschichte, es wird ja immer mal wieder kritisiert, dass die, zu Recht kritisiert wahrscheinlich, dass die großen AI-Player mehr oder minder das gesamte Wissen der Menschheit kostenlos konsumieren, um dann das in ihrem Sinne kuratieren und dann verkaufen. Ja? Das heißt, das, was du vielleicht geschrieben hast in einem Buch, was du für 20 Euro verkaufst, wo dir 3-4 Euro zustehen, wenn überhaupt, vom Buch, das ist wahrscheinlich weniger, ne?
Es kommt auf das Buch an. Also ich habe bisher, wir haben, glaube ich, was habe ich, wie viele Bücher? Also über 30 Kapitel, das habe ich irgendwann mal gezählt und ich glaube 2 oder 3 Bücher. Und ich habe für ein Buch einmal ein paar 100 Euro bekommen. Das war's. Also Bücher sind kein gutes Geschäft in der Zahnmedizin.
Ja, ich glaube, die einzigen Ausnahmen, die da bestehen, sind auch bei dir in München. Das sind Otto Zur und Marc Hörzler, die ja wirklich...
Ich glaube, die verdienen ganz gut mit ihrem Buch. Ja, das glaube ich auch.
Also wenn man sich das Buch durchliest, da muss man eigentlich mal einen riesen Respekt ausdrücken, wie man das so detailliert fotografiert beschreiben kann, wie viel Jahrzehnte Arbeit drinsteckt. Aber eigentlich ist es, nehmen wir doch mal das Beispiel, das ist doch vielleicht mal ganz gut. Ist es nicht vielleicht unfair, dass wenn man sieht, dass die großen Maschinen damit dann gefüttert werden und dann alle Fragen daraus beantworten können und da es gibt ja nichts wie die GEMA oder so, die dann irgendwie dafür sorgt, dass das da zurückkommt. Das ist ja das eine Thema, das ist eher Urheberrechtsverletzung, aber im Datenschutz wird es ja möglicherweise auch so sein, wenn du Fälle befundest, ja, und erstmal genug Fälle irgendwo vorhanden sind, erstmal ein paar 10.000 Fälle irgendwo vorhanden sind, dann wird die KI ja auch wahrscheinlich auch schon mal sagen können, ah, nimm doch das und das Medikament von Ratiopharm oder nimm doch das und das. Das heißt, hast du dich mit diesen, sozusagen Chinese Walls nennt man das ja, hast du dich mit diesen virtuellen Mauern, was man eigentlich benutzen sollte, was ist im Patientensinn, was ist nicht im Patientensinn, was ist im Arztsinn, was ist nicht im Arztsinn, was ist im Pharmasinn und was sollte definitiv nicht im Pharmasinn sein, mal beschäftigt und wie ist dein Blick drauf?
Das eine ist das, was du sagst, Urheberrecht. Da müssen wir uns ehrlich machen, ja, die verletzen das Urheberrecht. Das ist denen halt auch egal. Und es gab ja auch Klagen gegen die großen Player und dann hat man irgendeinen Vergleich geschlossen. Da kommt man wahrscheinlich mit normalen Legal Means nur über Jahre hinterher. Weil das Faktische wieder das Mächtige ist. Die machen es einfach. Und dann ist das Tool halt da und alle benutzen es. Das ist das eine Problem. Das andere ist wirklich der Datenschutz. Ich kann nur davor warnen, diese Tools, die in der Cloud leben und nicht irgendwie eingehegt sind, mit Patientendaten zu füttern. Also das würde ich den Praktikern wirklich sagen, machen Sie das bitte nicht. Es gibt Tools im medizinischen Bereich zunehmend auch, die werden wir jetzt sicherlich auch mehr sehen bei der nächsten EDS, die vielleicht nur lokal laufen oder zumindest durch vertragliche Rahmenbedingungen versichern, ob die das dann so einhalten. Weiß ja auch keiner. Eure Daten werden nirgendwo genutzt, die werden nicht weitergegeben und so weiter und so fort. Aber ich weiß, dass die großen Krankenhäuser zum Beispiel weitestgehend selber Tools bauen. Also wir am LMU-Klinikum haben einen eigenen Chatbot gebaut und der läuft dann auch nur innerhalb der Premise vom LMU-Klinikum, weil genau das ansonsten natürlich ein Problem ist, dass diese Daten sonst wo sind. Und da muss man auch ein bisschen sensibel für sein, weil sobald die irgendwo auf einer amerikanischen Cloud liegen, ist natürlich der Weg nicht mehr weit, dass die dann auch bei Google oder Amazon hängen. Und das würde ich mit Patientendaten nicht machen. Der andere Punkt, der spannend ist, und das hast du eben schon gesagt, diese Tools lernen an diesem Text. Und wir sind wahrscheinlich an einem Punkt angelangt, wo die alles gelesen haben, auch teilweise, wie gesagt, unter Umgehung des Urheberrechts, was es so da draußen gibt, und nicht mehr besser werden können. Und es ist eine ganz spannende Entwicklung, dass das, was jetzt im Internet zu 90% dazukommt, ist KI-generierter Quatsch. Das heißt, die lernen an ihrem eigenen Kram und wir wissen aus Studien, dass sie dann wieder schlechter werden. Und insofern sind wir in so einer Wasserscheide, wo es ganz interessant wird, wie die Hersteller damit umgehen.
Ja, ja, ich glaube, das nennt man Regression to the Mean. Also das heißt, wenn nichts mehr Neues hinzukommt, fällt man immer wieder zum Durchschnitt zusammen. Das heißt, wir brauchen Spitzenforschung von Menschen, gerne mit Hilfe von KI, aber wir brauchen Spitzenforschung, sonst werden die Tools scheinbar nicht besser. Ne? Also man hat es ja jetzt gesehen, da hat sich ja OpenAI mit ChatGPT-5 wahnsinnig blamiert, indem sie gesagt haben, sie haben große mathematische Probleme gelöst, ja, und die haben sie gar nicht gelöst. Sie sind nur auf eine Randmeinung in einem Paper gestoßen, was eingespielt war, der gesagt hat, okay, das könnte eine Annäherung zu diesen mathematischen Problemen sein. Zum Datenschutz, glaube ich, hilft es immer, sich zu vergegenwärtigen, dass wir in der EU eigentlich ziemlich unique in der Welt sind. Denn wir glauben, dass die Daten den Menschen gehören. In den USA gehören die Daten den Unternehmen und in China gehören die Daten schlicht und ergreifend dem Staat. Ja? Das heißt, wenn die technischen Systeme in den USA gebaut werden, ja, dann sind die so gebaut worden, dass die dazu passen. Das muss uns einfach klar gemacht werden. Deswegen brauchen wir da ja auch irgendwie politische Hilfe und Unterstützung, dass genau das nicht passiert, dass wir nachher im Prinzip unser ganzes Wissen, Know-how, aber auch unsere ganzen Patientenfälle abliefern und eigentlich nur noch amerikanische Unternehmen partizipieren oder chinesische Pharmahersteller. Also es wird ja wahrscheinlich nicht anders funktionieren. Aber würdest du sagen, dass man irgendwann mal in diese Fragen kommt, wo man sagt, man muss jetzt entscheiden zwischen A, Patientenwohl oder Datenschutzverletzung. Das heißt, meinst du, es wird irgendwann mal, wird man gepusht, dass man diese Frage für sich beantworten muss?
Na, ich hoffe doch nicht. Also ehrlich gesagt, ich glaube, dafür, gerade in Deutschland, ist die Sensibilität für Datenschutz ja relativ hoch. Wenn uns das bewusst ist, dass wir da den Datenschutz verletzen, dann sollten wir nicht sagen, ist uns egal, die Diagnostik ist aber besser mit diesem Tool. Das Letztere mag richtig sein, aber das Erstere kann man nicht aushebeln. Im Übrigen vielleicht auch für die Kollegen wichtig, da drohen empfindliche Strafen. Also das gibt ja auch Kliniker, die in Deutschland mehrfach schon vom Landesdatenschutz entsprechend überprüft und dann bestraft worden sind. Und das sind Prozente an den Umsatz gekoppelt. Also das kann dann auch schon mal schmerzhaft werden. Ich glaube, was wir tun müssen, ist genau, was du gesagt hast, wir müssen uns jetzt mal langsam auch auf unsere Hosenbeine setzen und sagen, okay, wir können nicht nur regulieren, wir müssen auch selbst was bauen und wir brauchen vielleicht eigene Infrastruktur. Mir kommt das ein bisschen, und jetzt wird es leicht politisch, mir kommt das vielleicht ein bisschen so vor mit dem billigen russischen Gas, wo wir auch ganz lange gesagt haben, ist ja bequem, das kommt, wunderbar, dann ist unsere Energie billig und unsere Industrie freut sich und wir haben uns nie wirklich ernsthaft Gedanken gemacht, was dann Alternativen sein werden. Und ich will jetzt gar keine Alternativen bewerten, sondern ich will einfach nur sagen, wir müssen uns da selbstständig machen. Ähnlich wie vielleicht auch jetzt in der Verteidigung und so weiter und so fort, wo wir jetzt in so einem Aufwachprozess sind, sind wir das auch bei diesen Technologien, dass man sagt, na klar, wenn unser ganzes Leben von irgendwelchen Big Playern aus den USA durchdrungen ist, dann ist das vielleicht auch für unsere Autonomie als Land und auch als Person nicht das Allerbeste.
Ja, absolut richtig. Ja, zum Abschluss würde ich dich bitten, Falk, dass wir noch mal ein bisschen drüber philosophieren, wenn wir uns zum Beispiel in 2 Jahren wieder verabreden, dass wir doch mal skizzieren, was glaubst du denn, was in den nächsten 2 Jahren, womit sich eine Zahnarztpraxis, wir haben hier viele, viele junge Zahnärzte und Zahnärzte, sehr, sehr viele Praxisinhaber, Inhaberinnen, die hier zuhören. Was würdest du dir empfehlen? Was sollten deren erste Schritte sein, sich mit diesem Thema besser zu beschäftigen, nicht gleich frustriert zu sein? Was ist das, was, wenn du mal da mit jemandem sprichst, der dich um Hilfe bittet, was wären da so deine Ratschläge? Auch gleich verbunden mit sozusagen so einer Skizze für die nächsten, was weiß ich, 12, 18, 20 Monate.
Also wenn es um die ganz praktische Implementierung dieser Technologie geht, dann gibt es 2 Wege. Das, was schon gut etabliert ist, wo es ja auch etablierte Player gibt, ist das, was wir vor einigen Jahren diskutiert haben, nämlich die Bildfarbe. Da kann ich jetzt schon hingehen und sagen, lieber XYZ, ich möchte dieses Tool, die haben Schnittstellen, die haben Schulungen, Die haben die Dokumente als Vorlage, die ich in meiner Praxis implementieren kann. Und die Tools funktionieren auch so gut, dass ich eigentlich nicht mehr täglich darüber stolpere und mich ärgere. Mit Unterschieden, das ist auch das Feedback aus dem Markt, dass die einen Tools ein bisschen besser funktionieren als die anderen. Ich sage jetzt keinen Namen. Das andere ist dieses Thema Sprachverarbeitung. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, wo ich, wenn es um Disruption in der Praxis geht, mehr Unruhe reinbringe, weil ich auch mehr Leute beteiligen muss. Das bin ja nicht nur ich als Zahnärztin oder Zahnarzt, sondern das ist ja vor allem mein Assistenzpersonal. Die müssen Akzeptanz dafür entwickeln, weil da kommt natürlich auch die Sorge, nimmt mir das jetzt den Job weg und so weiter. Und die Frage ist ja gar nicht so verkehrt, über die kann man ja sprechen. Ich glaube, wie gesagt, momentan ist die Gefahr nicht da, weil wir die Leute gar nicht haben. Wenn wir jetzt irgendwann einen Trend sehen, dass die Leute dann doch da sind, dann kann man diskutieren. Andere Jobs werden ja auch wegeliminiert durch KI. Warum sollte das nicht vielleicht am Frontdesk von der Zahnarztpraxis bei der ZMV auch irgendwann so sein? Das ist der andere Punkt und deshalb, der Aspekt ist sicherlich ein bisschen, ja, rumpeliger in der Implementierung, weil er mehr Prozesse betrifft und mehr Leute. Da würde ich ganz stark darauf achten, dass das möglichst von den Herstellern über Schnittstellen oder volle Integration in die Patientenmanagementsysteme auch unterstützt wird. Was, glaube ich, sich nicht durchsetzen wird, sind diese noch isoliert lebenden Dinge, die nicht mit meiner Praxis sprechen und die da nicht integriert sind. Das wird keine Akzeptanz finden, sondern das muss so seamless sein, dass es eigentlich Teil meines normalen Ökosystems ist mit zusätzlichen Funktionalitäten, weil das macht schon genug Unruhe, das in die Praxis zu implementieren, neues Papier, neue Aufklärung, ich muss den Patienten das erklären und so weiter, meine Workflows umstellen. Aber, und das ist der wichtigste Punkt zum Schluss, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wer es jetzt nicht macht, der verpasst den Zug. Der Zug fährt jetzt schon und der fährt mittlerweile auch schon relativ zügig und ich habe eben gerade ein Meeting mit den Kolleginnen und Kollegen von der IDS gehabt. Wir können davon ausgehen, bei der nächsten IDS wird das zentrale Thema sein, KI. Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um sich langsam damit zu befassen, das Ganze kennenzulernen, vielleicht mal an irgendeiner kleinen Stelle einen Piloten bei mir in der Praxis zu starten und dann schrittweise das Ganze auszurollen, weil die Effizienzgewinne sind teilweise beeindruckend.
Ich habe immer gesagt, wenn ich in meinen Vorträgen war, als Empfehlung, habe ich immer so eine Altersabstufung gemacht. Ich habe gesagt, so, wer jetzt noch 2 Jahre arbeiten will, muss sich damit nicht mehr beschäftigen oder wer noch oder so etwas. Hast du da irgendwie, wenn du das mal so durchgehst, würdest du sagen, okay, wenn ihr in den nächsten 3 Jahren abgeben wollt, braucht ihr nichts mehr einführen, dann lasst ihr es einfach sein. Und wenn ihr jetzt neu gründet, solltet ihr mindestens A, B und C schon mal mit der Gründung implementieren. Hast du da irgendwie so eine Skizze oder so einen Einkaufszettel, den du mal einfach mal so was Pauschales, was du da empfehlen würdest?
Es ist sicherlich so, dass wenn ich jetzt in 2 oder 3 Jahren meine Praxis abgebe, würde ich mich damit jetzt auch nicht mehr befassen. Also das Argument ist erstmal durchaus valide. Wenn ich jetzt neu eine Praxis aufstellen würde, würde ich ganz stark mich um dieses Thema kümmern, weil das die nächsten 20 bis 30 Jahre betreffen wird. Und wir haben, wenn wir ehrlich sind, das hier immer relativ stiefmütterlich behandelt. Die Patientenmanagementsysteme, die wir nutzen, die sind teilweise 20, 30 Jahre alt. Die sehen aus wie Windows 98. Die Hersteller haben auch lange Zeit nur sehr, sehr bedingt investiert in die Dinge, muss man auch ganz klar sagen. Also deshalb fühlt es sich ja auch nicht an wie mein iPhone, sondern es ist ja halt clumsy. Ich habe 1000 Knöpfe, die mich teilweise ins Nirgendwo führen und so weiter. Und da würde ich ganz, ganz stark drüber nachdenken, was brauche ich? Was für ein System ist ein zukunftsfähiges System mit möglichst viel Offenheit, mit auch technologischer Zukunftsfähigkeit, wo ich den Eindruck habe, die haben einen Blick für dieses Thema. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt ein System habe, was seit 20, 30 Jahren kaum gepflegt wurde, sich eingeschlossen hat und gesagt hat, nee, das brauche ich alles nicht, die werden auch in den nächsten 10 Jahren mir nicht helfen können, meine Praxis zukunftsfähig zu machen.
Ich meine, ich habe lange bei einem Hersteller diesbezüglich gearbeitet und es ist, was ich mein Leben lang beobachte, ist, es wird so ängstlich damit umgegangen, Schnittstellen zu öffnen, Daten bereitzustellen, ne? Also aus dem System heraus mit den anderen Systemen zu kommunizieren. Also branchenübergreifend, das ist eine Branchenkrankheit, würde ich sagen, ja. Ich meine, wenn eine Praxis erstmal eingeloggt ist, ja, auf irgendein System, das ist ja wie, frag mal ein größeres Unternehmen bei dir in München, da gibt es ja genug große zum Glück noch, die auf SAP sind und frag sie mal, stell doch mal auf Salesforce um. Dann sagen sie, okay, selbst wenn das 100-mal besser ist, ich muss noch 20 Jahre arbeiten, nicht in den 20 Jahren, die ich noch arbeiten muss, das soll mein Nachfolger machen, ja. Also so sinngemäß ist das dann immer die Antwort, ich kann es echt nachvollziehen. So IT-Projekte, also wenn du rausgeschmissen werden willst, dann machst du so ein IT-Projekt. Siehst du das nicht auch als große Gefahr an, dass man eigentlich an wichtige Daten nicht rankommt und sich dann zwangsläufig in der Innovation immer noch auf die Handvoll Praxisverwaltungssystemhersteller verlassen muss?
Ja, das ist ein großes Problem. Wir haben ja bei unserem Klinikum auch SAP und wir haben auch ein Praxisverwaltungssystem, was eben, noch deutlich Luft nach oben hat. Ich sage auch jetzt wieder keine Namen. Ich glaube aber, dass sich das ändern wird. Ich glaube, der Drive in der politischen Debatte ist gerade ganz stark in diese Richtung Silos öffnen. Interoperabilität ist ein Riesenthema. Wir sind ja bei der Gematik auch aktiv für Interoperabilität. Und es gibt einige Hersteller, auch im Dentalbereich, die ganz klar sagen, sie wollen das. Sie haben das als Thema erkannt und sie nehmen das als Gewinnerthema, um diesen relativ starren Markt, muss man ja auch sagen. Wie du schon sagst, die Leute wechseln ja nur, wenn es wirklich ganz, ganz dringlich ist oder man einen riesen Vorteil sieht, um diesen starren Markt entsprechend ein bisschen aufzumöbeln. Und ich glaube, wir werden da mehr Bewegung sehen, als wir die letzten 10 Jahre hatten und wahrscheinlich schon in den nächsten 3, 4, 5 Jahren.
Herr Falk, zum Abschluss, ich nehme mich ja wirklich beim Wort. Meine Einschätzung ist, also wir werden kein Problem haben, neue innovative Ideen zu haben, die kleine Hersteller irgendwie basteln und die da sind. Wir werden eher das Problem haben, dass die Systeme nicht vernünftig miteinander kommunizieren und so, dass sie eine gewisse Uneinführbarkeit in die Praxen haben. Und da appelliere ich auch immer wieder, wenn ich spreche dran, schaut euch die Systeme an, auch die großen Systeme, geben sie ihre Daten her, kann man mit denen operativ arbeiten. Ich meine, es ist ja immer noch ein Dilemma, schaut man sich in die Bilanz der Praxen rein, der Punkt Digitales oder Software oder so, es ist ja noch nicht mehr in der BWA angekommen, das läuft ja unter Sonstiges irgendwie unter 2 oder 3% mit. Muss man sich mal vorstellen, wir haben Produktivitätsverluste in der Zahnmedizin seit 2012, in der größten Digitalisierungsoffensive aller Zeiten. Irgendworan muss es ja liegen. Es liegt ja nicht daran, dass die Zahnärzte zu behäbig sind, neue Tools einzusetzen. Es geht ja darum, dass sie vielleicht auch nicht immer eingesetzt werden können. Ja? Das ist gar nicht das wissenschaftliche Intellektuelle, wo ich denke, dass wir da hinterherkommen, sondern dass wir uns, jeder für sich findet, noch einen Weg abzuschotten. Und im Zweifel ist es der Datenschutz. Im Zweifel wird gesagt, oh, das darf ich nicht weggeben. Das ist ja ganz gefährlich, das sind Patientendaten. Datenschutzgesetz sind wir nicht ganz sicher, schließen wir nicht. Und das deckt wie so ein, das deckt jedes Feuer und jede Innovation quasi wie so ein großer Teppich ab und keiner mag mehr was zu sagen. Da heißt, wir, die Scheißbürokraten in Brüssel, wegen Datenschutz darf mein System nicht mit dem anderen kommunizieren, wobei das eine sehr ungenaue Aussage ist.
Ja, ich glaube, das ist A, auch ein etwas, vielleicht nicht nur deutsches, aber auch deutsches Problem, dass wir eher immer sagen, nein, das geht nicht, anstatt mal zu überlegen, wie es geht. Dann bauen wir auch Lösungen, die so hypertroph sind, dass sie natürlich dann in den Praxen wahnsinnig aufwendig zu implementieren sind. Also Stichwort Telematikinfrastruktur. Mich erinnert das immer so an die Maut, wo wir auch wie die beste Maut der Welt gebaut haben. Sie war nur nachher 10-mal so teuer und ist 5-mal so kompliziert wie alle anderen Mautsysteme und bringt im Endeffekt dann im Alltagsbetrieb nicht ein bisschen Nutzen. Und da müssen wir, glaube ich, weg davon. Deshalb habe ich das vorhin gesagt mit diesen Piloten. Wir müssen dahin, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein kleines Thema. Dieses kleine Problem, das will ich jetzt mal angehen. Ich probiere das mal. Und da sollen die Hersteller offen sein. Und wie gesagt, ich glaube, vielleicht bin ich zu optimistisch, aber ich glaube, dass der Markt gerade sich so ein bisschen teilt. Es gibt 2, 3 Player, die sehr, sehr agil sind, auch größere Player mit, wohlgemerkt, die sagen, okay, wir haben es verstanden, wir brauchen irgendwie ein Cloud-basiertes System, wir brauchen ein offenes System. Natürlich wollen die nicht immer mit anderen zusammenarbeiten, aber dann sollen sie den Krempel selber entwickeln. Habe ich gar kein Problem mehr mit, wenn sie diese Services bei sich anbieten, weil sie groß genug sind, auch gut. Aber die andere Truppe, diese anderen, doch größere Zahl an Playern, die sagen, nee, das machen wir alles nicht, weil wir haben auch die Leute nicht und so weiter, wir müssen uns jetzt mit der EPA beschäftigen und so, die werden möglicherweise dann die Verlierer sein. Und ein bisschen Bewegung ist ja auch im Markt drin, das heißt, die Leute, gerade die Jüngeren, gehen dann vielleicht doch dahin, wo sie die Zukunftsfähigkeit vermuten.
Ich hoffe es sehr und ich danke dir sehr für deinen Input, für, wie gesagt, das Update zu deiner Person, die wahnsinnig wichtigen Themen zu KI. Ich glaube, wir müssen die Leute einfach viel mehr ranführen, viel mehr mitnehmen. Wir müssen viel mehr drüber reden, auch die Probleme da zu lösen und die Leute auffordern, nicht immer die Probleme sehen, sondern da wirklich konstruktive Lösungsansätze irgendwie zu verfolgen. Ja, und da ich dich dann so fleißig publizieren sehe immer, danke ich dir auch im Namen meiner Hörer, dass du dich da auch dir das Thema so verschrieben hast. Das ist echt klasse. Ich lese sie immer mit Begeisterung, die Sachen von dir. Bleib dabei und lass uns dann in 1, 2 Jahren mal wieder ein Update machen und dann mal schauen, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist, sodass wir immer, ich sag mal so ein Gewissen, unsere Thesen und unseren Angang so ein bisschen mitverfolgen und die Leute da mitnehmen. Aber vielen, vielen Dank, lieber Falk. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg, ein gutes Händchen in München und ja, auf, dass wir uns bald mal wiedersehen.
Vielen Dank und ich bin ganz sicher, das Thema geht so schnell, da werden wir wieder einen Anlass finden.
Mach's gut, Falk. Ne? Vielen Dank. Ciao.
Alles klar. Tschüss.
Ja, und ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, empfehlt sie doch einem Freund oder hinterlasst einen Kommentar. Und ansonsten hören und sehen wir uns ja im neuen Jahr. Bis dann, ein frohes neues 2026. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der OptiHealth Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.